Sehr cool. Ihr dürft euch gerne alle setzen oder stehen bleiben. Das ist mir relativ egal. Wir sind noch nicht ganz bei der Predigt. Ich weiß, wir haben schon viel geredet heute Morgen und es tut mir gar nicht leid, weil es waren alles tolle Sachen. Aber es ist noch eine Sache, die uns als Leitung mega bewegt hat und die wir heute Morgen einfach auch nochmal mit euch teilen wollen, euch mit hineinnehmen wollen. Und bitte gebt mir nochmal diese paar Minuten, bevor wir dann ins Wort Gottes gehen und das Fleisch kommt. Oder das Schwarzbrot, je nachdem, ob du Vegetarier bist. Letzten Gottesdienst bin ich hier vorne gestanden und habe gesagt, und Beate stand dann auch vorne und gesagt, unser Gebetssaal in Wiesenbach ist nicht mehr. Für den, der es neu ist, ja, also Gebetssaal in Wiesenbach gibt es nicht mehr. Der ist in die private Nutzung übergegangen. Und die eine Seite ist ja, dass es einfach ein Raum ist. Also es war halt ein Raum in Wiesenbach. Der hatte zwar eine Geschichte und so weiter und mancher hatte vielleicht emotionale Bindungen dahin. Manch einer hat sich sogar dort bekehrt. Also ganz toll. Aber letztendlich ist einfach nur ein Raum, den wir jetzt halt nicht mehr haben. Auf der anderen Seite, und das haben wir in der Leitung gespürt, ich habe es persönlich auch ganz heftig gespürt, war da plötzlich ein geistliches Vakuum da. Weil, also auch hier sind wir im E-Werk und es ist einfach nur ein Gebäude. Und seit wir hier sind, haben wir immer gesagt, wenn Gott uns morgen sagt, verkauft das Ding wieder, dann verkaufen wir das. Wir hängen, als Gemeinde hängen wir nicht an diesem Gebäude. Und alle die Räume in diesem Gebäude müssen multifunktional sein. Das heißt, dieser Saal wird ausgeräumt nach sonntags, dann kommt montags Impuls rein und hier machen Frauen Sport, dann kommt eine Tanzgruppe, dann findet der Feierabend statt. Ganz viele verschiedene Sachen, genauso wie der Multikulti-Raum, genauso wie die Kids-Räume hinten. Alles muss multifunktional sein, weil ich glaube, dass es so dem Leben dient und damit Gott ehrt. Aber irgend so ein Raum, wo der fürs Gebet einfach da ist, wo wir sagen, in all dem, was wir haben, und wir haben diesen Luxus, sage ich auch mal, in Deutschland, dass wir uns das leisten können, einen Raum zu haben, wo wir sagen, der ist fürs Gebet. Der ist wirklich nur für die Begegnung Gottes. Da machen wir keine 80-jährige Geburtstagsfeier oder so drin, sondern da versammeln wir uns zusammen, um ihm zu begegnen, um vor ihn zu kommen, auch als Gemeinde. Der Raum fehlt. Den haben wir nicht mehr, seit der Gebetsraum in Wiesenbach jetzt auch nicht mehr ist. Und da haben wir als Gemeindeleitung natürlich auch drüber geredet und gesagt, ja, da fehlt uns auch als Gemeinde was, weil das Gebet für uns absolut zentral ist und sein soll. Und das wollen wir natürlich auch in dem zeigen, was in unserem Gebäude vor sich geht. Und da haben wir halt ein bisschen hin und her überlegt und gesagt, ja, naja, theoretisch könnten wir jetzt für die Osterwoche unser jetziges Büro ausräumen und dort einen 24-Stunden-Gebetsraum reinmachen, damit wir dann über die Karwoche dort einfach 24 Stunden Gebet haben, vielleicht auch so eine Aktion wieder von Karfreitagabend bis Sonntagmorgen so komplett durchbeten und so. Wäre ja richtig cool. Und dann war so der Gedanke, naja, aber wenn wir das Büro ausräumen und diesen ganzen Stress machen, wäre es irgendwie schade, wenn wir es hinterher wieder einräumen müssen. Weil eigentlich wollen wir mit dem Büro runter. Unten sind ein paar Wohnungen und die bauen wir gerade um. Und eigentlich wäre es doch richtig Hammer, wenn wir nach diesen 3 Wochen, also nach Ostern dann irgendwie sagen könnte, wir räumen das Büro gar nicht mehr ein, sondern wir gehen runter. Und diesen Gedanken haben wir ein bisschen weitergesponnen und gesagt, das machen wir. Wir nehmen uns als Gemeinde und das gesamte Team, das im Büro dabei ist, reduziert alles, was es so tun muss, Studium, Gemeindearbeit und so weiter, aufs Allernötigste. Und wir wollen als Gemeinde 3 Wochen richtig reinhauen. Richtig gemeinsam schaffen. Aber nicht nur gemeinsam schaffen, sondern auch gemeinsam beten. Und deswegen haben wir das Ganze Ora et Labora genannt. Und im Hashtag KneeWork im E-Werk. Okay, an dem kann man noch arbeiten. Aber was Besseres ist mir an der Stelle nicht eingefallen. Wir wollen gemeinsam beten als Gemeinde. 3 Wochen lang. Wir wollen gemeinsam arbeiten als Gemeinde. 3 Wochen lang. Und es soll beides Hand in Hand gehen. Und wir laden die ganze Gemeinde ein, hier am Start zu sein. Wir wollen einen Raum schaffen, der fürs Gebet da ist. Das kriegen wir aber nur hin, wenn wir die Büroräume unten machen, die wir sowieso schon halb fertig haben. Das heißt, wir schaffen unten, oder falls hier noch ein paar Sachen zu machen sind, auch hier, und legen 3 Wochen so richtig alles ins Zeug und geben alles, was wir haben, beim Schaffen und gleichzeitig auch im Gebet. Dieser Raum, den wir dann umgestalten, der hat hier die Türe nach außen, der wird offen sein. Und wir werden da 3 Wochen einladen, geht ins Gebet. Und natürlich ist das Ganze auch mit Finanzen verbunden, sind so ungefähr 15.000 Euro. Und wir laden natürlich auch ein, ins Geben zu gehen. Deswegen dieser andere Hashtag, Schaffer, Beter, Geber. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig gesagt. Ich habe heute Morgen mich nochmal versichert, weil ich sage das ja so schwäbisch. Aber ihr versteht schon, was da steht. Das heißt, jeder ist eingeladen, sich zu beteiligen. Entweder indem er was gibt, oder indem er betet, oder indem er schafft, oder bei allem drei, oder nur zwei davon. Was ist an der Stelle egal? Vielleicht sagst du, die drei Wochen muss ich durcharbeiten, ich habe da keine Zeit, weder fürs Beten, das wäre schade, noch fürs Arbeiten, das ist okay. Aber ich kann vielleicht was geben. Oder sagst, also geben geht bei mir nicht, aber dafür setze ich mich 4 Stunden jeden Tag in den Gebetsraum rein und bete für die Gemeinde, für unsere Gegend, was auch immer ansteht. Wir wollen diese 3 Wochen nutzen, da ist ganz bewusst die Osterwoche mit drin. Diese Karwoche ganz bewusst auch mit nutzen. Keine Sorge, wir werden nicht an Karfreitag unten mit der Säge irgendwas machen und das schaffen. Also auch wir haben ja so eine Heiligkeit in uns für die Tage, die da auch kommen, die Bedeutung. Aber drumherum, natürlich. Wir werden arbeiten, wir werden beten und wem es Gott aufs Herz legt, gerne auch geben. Und dazu ist die Gemeinde wirklich herzlich eingeladen. Wir wollen wieder einen Raum fürs Gebet schaffen und wollen es auf diese Art und Weise machen. Und ich will jetzt den Uwe einladen, weil wir haben das als Gemeindeleitung besprochen, haben auch entschieden, wir machen das, aber natürlich hängt es auch am Finanziellen, aber vor allem am Herzen. Und deswegen, Uwe, willst du noch ein paar Sachen sagen?
Als wir so darüber gesprochen haben und ich auch so nachgedacht und gebetet habe, habe ich auch so darüber nachgedacht, was das so, wofür wir Glauben haben müssen in verschiedenen Nationen oder in den Ländern. Das sind ja unterschiedliche Herausforderungen, gerade von Chris auch gehört, nach Haiti zu gehen. Und ich finde es schön, bei den Kindern zum Beispiel wird zurzeit gerade für die verschiedenen Länder in der Welt gebetet. Jeden Sonntag kommt ein Land dran, wird ein Land vorgestellt und die Kinder werden eingeladen, für diese Länder zu beten. Heute wird übrigens gerade Paraguay vorgestellt, von wo wir herkommen. Und die Kinder beten dann für dieses Land. Und als ich so darüber nachgedacht hatte, auch gerade hier mit den Herausforderungen vom Gebäude, wurde ich erinnert an eine kleine Geschichte, die möchte ich euch erzählen, die wird nicht lang sein. Von einem Bruder, Ramon, in Asunción, Paraguay, der arbeitete bei uns in der Firma, wo ich auch arbeitete. Und er hatte ganz kleine Schulausbildung nur gehabt. Er war immer überfordert, wenn er irgendeinen Beleg ausfüllen musste, wenn er irgendwo was kassieren musste und bei Kunden irgendwie dafür noch einen Beleg ausfüllen musste. Dann kam er manchmal und fragte, wie macht man das eigentlich und so. Und er war gläubig, immer wenn es dann aber um christliche Sachen ging, um Gott ging, da hatte er eine ganz andere Autorität. Und da konnte er mit anderen über den Glauben reden. Eines Tages kommt er zu mir und sagt, Uwe, ich würde es so schön finden, wenn du mal, komm mal in meine Gemeinde. Und er wohnte ziemlich weiter im Inland und ich wusste noch nicht ganz genau, wann es geht. Auf jeden Fall bin ich dann einen Sonntag bei ihm in die Gemeinde gegangen. Und als ich da zu diesen Geschwistern kam, war ich sehr berührt davon. Die hatten ein ganz, ganz einfaches Gebäude und sie waren gerade dabei, dieses Gebäude zu erweitern. Und zwar sprachen sie immer wieder von den nächsten Meter, den sie irgendwie weiterbauen würden. Und zwar so und so viele Ziegel bräuchten sie für den nächsten Abschnitt, den sie weiterbauen würden. Und dafür wurde inbrünstig gebetet und dafür wurde dann darüber gesprochen und so weiter. Und die haben das so mit Leidenschaft gemacht. Und ich musste heute, als wir in diesen Tagen darüber nachdachten, was wir hier auch so weitermachen wollen, für all diese Dinge brauchen wir Glauben. Diese Geschwister drüben, die für diesen nächsten Schritt einfach ein paar Ziegel oder 2 Fenster weitermachen wollten, brauchten viel Glauben, weil wenn du sie so sahst in ihrem Alltag, die hatten sehr wenig Mittel, finanzielle Mittel. Also wurde sehr gebetet dafür, damit Gott Gnade gibt und ihnen diese Finanzen gibt, ihr Gottesdienstraum ein Stück weiterzubringen. Und ich weiß, das Dach, das konnte man nicht wirklich ein Dach nennen. Aber sie waren da drin, sie versammeln, sie waren voller Freude. Und ich habe das in mein ganzes Leben mit hineingenommen, weil sie in ihrem Herzen Glauben hatten für den nächsten Schritt, der kommt. Und ich denke, für hier auch etwas erweitern oder jeden Schritt, den wir einfach weitergehen wollen als Gemeinde, hat immer mit unserem Glauben zu tun. Deswegen finde ich es sehr schön, dass es so zusammengeht, also beten dafür, gucken, wo bewegt Gott unser Herz, auch etwas dafür zu geben, wo kann ich vielleicht selbst mithelfen und mitarbeiten. Und ja, meine Frage an uns alle ist, wie weit können wir dafür glauben, wie weit bewegt es unser Herz jetzt für den nächsten Schritt und ja, ich würde einfach noch mit uns gerne zusammen beten und würde euch einladen, dass wir aufstehen und einfach schauen, wo der Heilige Geist uns da anspricht. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir so sehr für die Möglichkeiten, die du auch uns durch Räume gibst, durch diesen Raum, den du uns zur Verfügung gegeben hast, hier, wo wir uns auch jeden Sonntag versammeln und auch all das, was so in der Woche passiert, die Büros und alle möglichen Dienste, die gemacht werden können. Wir danken dir für das Vorrecht, denn es ist ein Geschenk von dir, was du uns zur Verfügung stellst. Und solange wir das hier nutzen dürfen, möchten wir einfach auch von dir erbitten, dass du uns einfach auch immer wieder zeigst den nächsten Schritt. Hier ist etwas, was wir empfinden, wo wir gehen wollen, wo wir denken, das wäre super für die nächsten Schritte, die wir brauchen, Herr. Und ich bete, dass du, dass dein Geist uns einfach anspricht und dass du uns auch zeigst, wie weit wir hier gehen können. Wie weit schenkst du uns den Glauben? Wie weit bewegst du uns, um die nächsten Schritte hier zu gehen? Und ich danke dir, Herr, dass sich Leute schon bereit erklärt haben, auch in dieser Zeit mitzuarbeiten. Danke für jede Person, die auch da praktisch mitarbeiten wird. Und ich bete jetzt, Gott, dass du einfach durch deinen Geist unsere Herzen bewegst und uns einfach auch zeigst, was kann mein Beitrag sein? Wo kann ich, wofür kann ich glauben? Wie weit kann ich da auch investieren? Und was ist genau mein Part, den ich dafür tun kann? Danke Gott dafür und wir geben dir alle Ehre. Amen. Amen.
Vielen, vielen Dank, Uwe. Cool, danke, Uwe. Haut rein, schauen wir, wo wir hinterher rauskommen. Es wäre Hammer, wenn wir da so richtig was wuppen würden, sowohl im Gebetsraum als auch auf der Baustelle. So, jetzt sind wir angekommen. Wer jetzt vor der Predigt gehen will, nein, es ist auch nicht, ich habe heute Morgen nicht, längemäßig nicht so viel, aber ich glaube, ein paar Gedanken, die für uns als Gemeinde sehr dieses schwierige Wort sind. Grundlegend, bleib einfach, Sam, bleib einfach. Die Frage, die wir in der letzten Predigt gestellt haben, war, was will Gott eigentlich? Und ich würde euch jetzt gerne sagen, hört euch die Predigt doch mal an. Aber die Technik hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und die gibt es nicht mehr. Ist auch okay. Aber da war die Frage, was will Gott eigentlich von mir? Was fordert Gott eigentlich von mir, wenn ich hier jetzt so da sitze in meinem Gottesdienst? Und wir sind dann draufgekommen, auch mit dieser Stelle aus Pentateuch. Was fordert Gott von mir? Was ist der Wille Gottes? In Ehren, indem ich seine Gnade annehme, indem ich das, was er für mich bereitet hat, akzeptiere, dieses Geschenk annehme, ehre ich ihn und es an mir wirksam werden lasse. Das zweite war, ihm nachfolgen und ihn lieben. Also nicht einfach nur blind, sondern aus einer Herzensbeziehung heraus zu sagen, bei dir will ich sein, dir will ich hinterhergehen, dort will ich auch mitgehen, wo du hingehst. Und das dritte, dass ich ihm mit Herz und Seele diene. Dass ich mit allem, was ich bin, sage, Gott, du hast alles, was ich bin. Und dir gehört alles, was ich bin. Und ich stelle es dir zur Verfügung. Du darfst sagen, wo es lang geht. Und ich werde es ausführen. Das waren die Dinge, wo wir gesagt haben, das sind die Dinge, die Gott von uns fordert. Und heute Morgen will ich die Frage stellen, warum existiere ich eigentlich? Also warum sind wir denn alle da? Ich werde diese Frage nicht abschließend klären. Ich werde diese Frage auch viel zu kurz beantworten und vielleicht auch zu kurz greifen. Und vielleicht sagt er, das war ja nur ein Aspekt, mag alles sein. Aber den Aspekt, den ich heute Morgen rausgreifen will, ist für mich der absolut grundlegende. Es ist das, was ich in der Bibel herauslese. Wir machen gleich eine Durchschau durch die Bibel, was ich da herauslese. Ich sage, ja, deswegen existieren wir, deswegen hat Gott uns überhaupt geschaffen. Und ich will euch einfach mitnehmen, nicht lange, wir kennen die Geschichten, aber einfach nochmal hineinnehmen in ein paar so biblische Figuren. Wir fangen an bei Adam und Eva. Warum hat Gott Adam und Eva geschaffen? Immer langweilig. Nein. Er hat sie in seinem Ebenbild geschaffen, um mit ihnen abends, in der Kühle des Abends, im Garten Eden spazieren zu gehen. Er hat sie geschaffen, damit er mit ihnen zusammen sein konnte, ihnen begegnen konnte und sagen konnte, mit euch will ich Zeit verbringen. Mit euch will ich gemeinsam unterwegs sein. Erzählt mir, was hat denn der Löwe heute so gemacht? Hat er das Schäfchen wieder geärgert oder nicht? Wie sieht es denn aus mit den Schlangen? Bei denen alles klar. Erzähl mir von deinem Tag. Und dann fragt vielleicht Adam oder Eva, und Gott, was läuft bei dir so? Und er sagt, ja, gut, eigentlich alles okay soweit, uns drei geht's gut, wir sind ja eins. So ist Gott mit Adam da, also ein bisschen karikiert natürlich, aber so ist Gott mit Adam und Eva durch den Garten gelaufen. Warum hat er die beiden geschaffen? Weil er ihnen begegnen wollte. Weil er sich mega drauf gefreut hat, jetzt habe ich jemanden, mit dem ich von Angesicht zu Angesicht unterwegs sein kann, der mein Kind ist, mit dem ich einfach auch Pläne machen kann, mit dem ich die Dinge besprechen kann. Ich habe da eine wunderbare Erde geschaffen und die Vögel und alles drum und dran, alles wunderbar. Und jetzt habe ich jemanden, mit dem ich mich darüber austausche. Ein Mensch, ein Gegenüber, in meinem Ebenbild geschaffen. Ich will ihm begegnen, immer wieder neu, jeden Tag neu. Dann sind wir bei Abraham. Und was macht Gott bei Abraham? Er begegnet ihm. im Traum. Und er sagt ihm Dinge, er verspricht ihm Dinge. Es dreht Abrahams Leben komplett rum. Bei Hagar, als sie wegrennt von Abraham und von Sarah, weil sie falsch behandelt wird. Und dann begegnet ihr Gott mitten in der Wüste. Und ihr fällt auf, krass, es ist ja ein Gott, der mich sieht. Dieser Gott Abrahams, von dem ich irgendwie nicht so richtig Ahnung habe, aber dieser Gott sieht mich ja, der kümmert sich ja um mich. Gott begegnet ihr mitten in der Wüste. Er begegnet Sarah. Sie lacht darüber, aber er begegnet Sarah. Er begegnet Jakob. Er kämpft mit Jakob. Er ringt mit ihm. Und Gott sagt, krass, hier ist was passiert. Und wir spüren überall, wo wir Geschichten lesen, wo Menschen mit Gott unterwegs sind, ist der Wunsch Gottes, dass er diesen Menschen einfach begegnet. Hier ging es jetzt um einzelne Leute. Als wir dann zu Israel kommen, geht es plötzlich um ein ganzes Volk. Was will Gott? Warum existiert dieses Volk eigentlich? Warum hat sich Gott dieses Volk erwählt? Weil er ihnen begegnen will. Weil er mitten unter ihnen sein will. Wenn die darüber reden, was macht denn unseren Gott anders als alle anderen Götter, dann ist es, er hat uns aus Ägypten geführt und er ist mitten unter uns. Er ist kein Gott, der irgendwie in der Ferne irgendwie halt, keine Ahnung, sondern er ist mitten unter uns. Das Zelt, wo er war, heißt es Zelt der Begegnung. Das heißt, unser Gott hat ein Interesse daran, dass er uns, dass er begegnet, dass wir mit ihm Begegnung haben. Und natürlich, wir kennen vielleicht auch die Geschichte, dann sind sie auf dem Berg und es ist alles so heftig, dass die Leute sagen, oi, das ist uns alles zu heftig. Mose, geh du, wir bleiben weg und du sagst schon, was Gott irgendwie auch machen will. Und Gott sagt, das ist okay, aber das war nicht sein eigentlicher Plan. Sein eigentlicher Plan war, dass jeder einzelne von den Israeliten persönlich ihm begegnet. Dass er mitten unter ihnen ist. Und dann lesen wir, dass das Volk Israel das auch erfasst hat und ergriffen hat. Und Mose sagt, erschrick nicht vor den anderen Völkern. Denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein großer und wunderbarer Gott. Gott ist in unserer Mitte. Er begegnet uns immer wieder neu. Die einzelnen Menschen, ein Volk. Und da passiert natürlich, wenn Jesus kommt, eine Ausweitung auf die ganze Welt. Das heißt in Johannes 1, Vers 10, ich nehme an, wir kennen diese Verse. Er, Jesus, war in der Welt. Er ist in die Welt gekommen. Aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, die erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Alle jedoch, die ihn aufnahmen, an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, der Urgedanke von Jesu, dass er überhaupt kommt, war es, uns zu begegnen, in sein Volk zu kommen, dass wir sehen, wer er ist. Und es sagt ja auch an manchen Stellen, dass er sagt, hey, wenn ihr mich anschaut, dann habt ihr den Vater gesehen. Das heißt, begegnet mir, dann begegnet ihr dem Vater, weil wir wollen euch begegnen. Und dann wissen wir ja, die Begegnung zwischen Gott und uns war nicht mehr so ganz möglich, weil die Sünde zwischen ihm und uns stand. Das mit Adam und Eva hatte jetzt nicht unbedingt ein Happy End, sondern da kam ja noch das Problem der Sünde. Das heißt, Jesus kommt auf diese Erde, um die Begegnung zwischen Gott und Mensch wieder möglich zu machen. Er räumt eben diese Sünde aus, er räumt dieses Trennende aus, indem er sagt, ich bezahle den Preis dafür. Das Kreuz ist ja, ja gut. Ich bezahle den Preis dafür und jetzt ist diese Begegnung wieder möglich. Der Grund, warum ich dich erschaffen habe, der Grund, warum ich gesagt habe, den oder die setze ich in die Welt, dass ich mit dem und der in der Kühle des Abends durch den Tag gehe und das Leben mit ihm bespreche. Was läuft denn so bei dir? Wie geht es dir denn in deiner Familie? Wie geht es dir in deiner Ehe? Was machen denn deine Kinder? Was ist denn mit deinem Arbeitsplatz? Was hat denn die Gemeinde vor? Erzähl mir doch, sei mit mir unterwegs. Genau das, was Gottes Anliegen war, uns immer wieder neu zu begegnen, macht Jesus am Kreuz wieder möglich. Und es kostet ihn alles. Und wir sehen, wie sehr die Priorität für diese Begegnung bei Gott das Alleroberste ist. Er gibt alles dafür, dass diese Begegnung möglich ist. Und deswegen würde ich heute Morgen, nur für heute Morgen, wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr was anderes sagen, aber nur für heute Morgen würde ich festhalten, ich glaube, wir existieren, damit Gott uns begegnet. Das finde ich völlig klar. Wir existieren dafür, dass der Gott des Universums mir begegnen kann. Dafür existiere ich. Dafür bin ich da. Soweit, so gut. Und ich könnte jetzt Amen sagen. Das Problem ist aber, dass das Neue Testament noch nicht ganz vorbei ist. Weil dann passiert was eigentlich krass ist, auf der anderen Seite auch immer wieder eine Herausforderung ist. Irgendwann holt Jesus die ganzen Leute zusammen, die so um ihn sind. Er sagt, okay, also ihr Lieben, Ihr wisst ja, ich wurde vom Vater gesandt, damit ich euch begegne. Also nicht in den Worten, aber so ungefähr. Ich wurde vom Vater gesandt, damit ihr seht, wer der Vater ist, damit ihr dem Vater begegnen könnt. Und ich mache noch so ein paar Dinge, ins Kreuz gehen und so weiter, alles hin und her. Versuchte ihnen zu erklären, sie checken es nicht so ganz. Haben sie auch alles gar nicht gehört, weil dann plötzlich sagt Jesus einen Satz, der für eben auch für uns brutal wichtig ist. Er sagt, und so wie der Vater mich gesandt hat, wie hat er mich gesandt? Er hat mich so gesandt, dass Menschen mit Gott in Verbindung kommen, dass sie von ihm berührt werden, so sende ich jetzt euch. Das heißt, er gibt den Jüngern den Auftrag, dass sie für Gottes Begegnungen sorgen. Das ist der Auftrag, den die Jünger haben, dafür existieren sie. Er sagt, ich bin euch begegnet, ich habe euch Gott nahegebracht, ich habe diese Gottesbegegnung wieder wirklich gemacht und so wie der Vater mich mit diesem Auftrag gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das heißt, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass Gottesbegegnungen stattfinden in der Welt. Das heißt, wenn Menschen mich anschauen, dann sollen sie nicht mich sehen, sondern sollten sie Gott begegnen. Und ich meine, das ist ja auch völlig normal. Wir lesen ja zum Beispiel im 1. Kolosser, schreibt Paulus, in den früheren Zeiten und zu früheren Generationen war diese Botschaft, und er redet hier vom Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist und unsere Sünden vergeben sind, war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Okay. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Wir haben schon darüber gepredigt. Ich hoffe, das ist in dieser Gemeinde kein Geheimnis mehr. Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist das große Geheimnis. Dass dieser Gott, den wir anbeten, der Gott, der uns begegnen will, der Gott, der für uns da ist, eben nicht einfach nur so rumschwirrt, sondern dass der in uns lebt. Dass der Leben in uns anfacht, Ewigkeitsleben in uns entfacht und weiter anfacht. Und dass wir mit ihm unterwegs sind. Und dass das, was wir sind, nicht mehr unser Leben ist, sondern dass es Gott ist, der in uns lebt. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und dann müsste es ja völlig normal sein, dass wenn Menschen mir begegnen und sagen, okay, du bist ein Lebewesen, du lebst also noch und sie schauen dieses Leben an, dass sie dann nicht mein Leben sehen, sondern dass sie Gottes Leben in mir sehen. Müsste eigentlich völlig normal sein. Das ist die logische Konsequenz, dass wenn Gott jetzt mein Leben ist und er mich ausmacht, dass die Menschen mich anschauen und dann irgendwie auch klar ist, das ist nicht der Sam, sondern das ist Gott, der da in ihm lebt. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, seit den 90er Jahren, seit es dieses Armbändchen gibt, ist, was würde Jesus tun? Und ich fand diese Frage immer ein bisschen irreführend, weil das hat ja nicht nur was mit Tun zu tun. Ich würde immer sagen, wer würde Jesus sein? Passt mir besser. So. Und diese Frage müssen wir uns seit den 90er Jahren stellen, seit es diese Armbändchen gibt. Wer würde Jesus sein? What would Jesus do? Und das ist genau die richtige Frage. Wenn ich an meinen Arbeitsplatz komme, wer würde Jesus hier sein? Wenn ich in meine Familie komme, wer würde Jesus hier sein? Wenn ich gerade Spannung in meiner Ehe habe, wer würde Jesus hier sein? Wenn ich in diese Gemeinde komme, wer würde und so weiter und so fort. Überall, wo ich bin, immer diese Frage, wer würde Jesus hier sein? Wer würde Jesus hier sein? Und mit diesem Auftrag, wenn die Menschen mich anschauen, dann sollen sie Gott sehen, dann sollen sie Gott begegnen. Das ist ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat, deswegen existieren wir. Dass Menschen, die uns anschauen, Gott begegnen. Und deswegen will ich uns heute Morgen eine Frage stellen, und es ist keine einfache Frage. Die stelle ich auch mir persönlich, ganz, ganz scharf. Also, nur dass ihr das wisst, das predige auch ich mir ganz persönlich heute Morgen. Wem begegnen Menschen, wenn sie dir begegnen? Wem begegnen Menschen, wenn sie dir begegnen? Und ich merke, dass sie, wenn sie mir begegnen, vielleicht an manchen Stellen gar nicht mir selber begegnen und auch nicht Gott, sondern so einem Feig-Sam, der ein freundliches Lächeln auf den Lippen hat, aber vielleicht gar nicht irgendjemand an das ranlässt, was hier drin abgeht. Da staut sich vielleicht was hinten drin oder es ist eine Bitterkeit da oder was auch immer. Es sind völlig andere Gedanken, aber man lächelt sich halt durch. Da kann es sein, dass wir dann, soll ich das jetzt sagen? Doch, wir haben Gäste da aus einer anderen Gemeinde. So, dann sagen wir das heute Morgen. Das kann sein, dass man mit Vertretern von einer anderen Gemeinde sitzt. Und natürlich sagt man dann, ja, Einheit, alles gut, wollen wir ja auch. Und natürlich schlägt unser Herz fürs Reich Gottes und wir wollen, dass das Reich Gottes wächst. Und es ist völlig egal, ob es bei uns in der Gemeinde wächst oder bei euch in der Gemeinde, alles wunderbar, Hauptsache Reich Gottes. Aber das Herz sagt was ganz anderes. Das Herz sagt, eieiei, hoffentlich bleibt der Mitarbeiter bei uns, hoffentlich wachsen wir als Gemeinde, hoffentlich brechen wir bald die 200-Grenze und so weiter hin und her. Und wir merken, die Leute kriegen gar nicht uns real mit, sondern sie kriegen eine Maske mit. Und ich will das mal heute Morgen, ich hatte das schon lange geplant zu predigen und deswegen will ich es heute Morgen jetzt einfach mal ganz bewusst sagen, das fällt uns gerade in unserer Kultur brutal schwer. Kann man auch wissenschaftlich erklären. Wir sind eine Schamkultur. Eine Schamkultur will das Gesicht wahren, will dem Nächsten nicht zu nahe kommen, will ihn nicht bloßstellen. Und was machen wir Hohenlohe draus? Wir tragen Dinge mit uns rum und trauen es uns nicht anzusprechen. Trauen nicht offen und ehrlich zu sein. Und wir leben in Beziehungen, wo wir eigentlich nur das Fake You sehen. Nur dieses Gestellte, das maskierte Ich. Und ich will uns, ganz ehrlich, darf ich das heute Morgen einfach mal so als hineingeben in die Gemeinde, dass wir uns an der Stelle, nur an der Stelle, aber an der Stelle von unserer hohenlohischen Kultur auch lösen. Wir dürfen hohenloh sein, wie wir wollen. Mußwiese, alles drum und dran. Bin ich voll dafür, ich versuche mich anzupassen, ich versuche Teil davon zu sein. Im Herzen bleibe ich wahrscheinlich Schwabe, aber ich bin mega gerne mit am Start. Alles gut. Aber an der Stelle, lasst uns an der Stelle antikulturell unterwegs sein. Und lasst uns das reale Ich sehen. Wenn ihr im Hauskreis seid, dann lasst das reale Ich da. Dann kommt nicht mit der Maske, sondern lasst Menschen euch ran. Klärt die Dinge, die ihr im Herzen habt und seid ehrlich. Wem begegnen die Menschen, wenn sie dir begegnen? Es kann sein, dass sie dir einfach nur einem Fake begegnen, einer Maske, die eben so mit sich rumgetragen wird. Freundlich lächelnd, aber dahinter weiß keiner, wie es aussieht. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie dem wahren Ich begegnen. Das wäre schon mal gut, wenn sie dem wahren Ich begegnen. Der wahre Sam ist dann der, der dann rauskommt, wenn es ernst wird. Das ist der Sam, der im Supermarkt alle Desinfektionsmittel und alle Nudeln, die er irgendwie greifen kann, nehmen kann und dann mit seinem Wagen alle anderen aus dem Weg boxt. Hauptsache, ich habe mein Zeug. Ja, das wahre Ich kommt bei so manchen in den Tagen raus. Wenn es dann drauf ankommt, dann kommt eben doch sowas in uns raus, wo wir merken, hui, das ist gar nicht so christlich. Das ist gar nicht so sozial, wie wir immer gedacht haben und wie wir immer gepredigt haben. Da geht es dann plötzlich um Angst und Selbsterhaltungstrieb. Und wir merken, hui, das wahre Ich ist auch nicht immer so das wahre vom Ei, das gelbe vom Ei, sondern da ist auch irgendwie ganz schön viel Probleme mit diesem wahren Ich verbunden, weil dieses wahre Ich zwar ehrlich ist, wenn ich es dir zeige, ja, ich bin da ganz schön ehrlich, wenn ich meinen Einkaufswagen dicht zur Seite schiebe, damit ich mein Desinfektionsmittel zuerst bekomme, ist ehrlich, aber nicht unbedingt gut. Und es gibt so manches in meinem Leben, und ihr seid bestimmt alle perfekt, aber in meinem Leben gibt es so manches, wo ich denke, wenn ich da mein wahres Ich zeige, ist es zwar ehrlich, aber nicht unbedingt gut. Sondern das will ich gar nicht zeigen, weil es nicht das ist, was ich leben will, weil ich was anderes in der Bibel lese, weil Gott mir was anderes gegeben hat. Wem begegnen die Menschen, wenn sie dir begegnen? Begegnen sie nur einem Feig? Oder begegnen sie dir? Oder begegnen sie dem Gott in dir? Wem begegnen sie, wenn sie bei dir sind? Wenn sie dich sehen? Begegnen sie einfach nur einem Feig-Profil? Begegnen sie dir? Oder begegnen sie dem Gott in dir? Und natürlich würde Paulus sagen, ist doch völlig logisch, dass sie dem Gott in dir begegnen. Was anderes kann ja gar nicht sein. Er lebt in dir. Er ist das Leben, aus dem wir leben. Wie kann das anders sein? Und doch merke ich, in der Realität sieht es ganz oft eben doch auch irgendwie anders aus. Dass wir klar mit Gott unterwegs sind und er ist auch unser Leben und er hat uns vergeben. Aber wenn Menschen uns begegnen, dann treffen sie doch nur auf die Abgründe vom Sam. Oder sie machen hier Halt bei dieser Maske, die ich eben aufgesetzt habe. Und ich will uns heute Morgen einladen, ganz bewusst einladen, dass wir hier als Christen anders unterwegs sind. Das ist nicht als Druck gemeint, deswegen habe ich auch nicht stehen gelassen, was würde Jesus tun, sondern ich habe stehen gelassen, was würde Jesus sein, wer würde Jesus sein. Nicht als Druck, jetzt was zu tun, sondern als Lebensart, Als Lebensart, wie will ich durchs Leben gehen? Und nicht aus uns selber herkommend, sondern aus dem herkommend, dass Gott alles dran gesetzt hat, dass er uns begegnen kann. Dass er alles überwunden hat, sodass er mit uns Gemeinschaft haben kann. Weil wir nur deswegen existieren, dass er uns begegnen kann. Aus dem heraus will ich uns heute Morgen einladen zu sagen, und ich existiere, dass andere Menschen Gott begegnen. Und wenn uns jemand fragen würde, warum existiert die Ekklesia eigentlich überhaupt, wäre meine Antwort, wir existieren, damit Menschen Gott begegnen. Egal wo, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Schule, in deinem Sportverein, in der Gemeinde, egal wo, ich existiere, damit andere Menschen Gott begegnen. Und ihr Lieben, wenn man sich das immer wieder auch mitnimmt, dann verändert sich das. Wenn ich zum Lidl gehe zum Einkaufen oder zum Edeka oder wo auch immer, dann ist meine Frage nicht, was brauche ich jetzt alles, obwohl es das natürlich auch ist, weil ich will immer alles einkaufen und ich vergesse immer viel. Sondern meine Frage ist auch, wenn hier Leute da sind und sie sehen mich, wird ihnen Gott begegnen? Wenn ich an der Kasse dann bezahle, wird diese Frau Gott begegnen. Das heißt nicht, dass ich dann Bibel wedelnd irgendwie durch die Gegend rufen muss und sagen, Gott liebt dich, und wenn du jetzt nicht aufpasst, dann ist alles am Ende. Aber einfach zu zeigen, es lebt mehr in mir als nur ich. Da lebt ein Gott in mir, ein Gott der Liebe, ein Gott der Gnade, ein Gott der Hoffnung, der Freude, der Zukunft. Der lebt in mir, der ist da in Fülle. Und wenn du mir begegnest, dann sollst du diesem Gott begegnen. Und deswegen existiere ich. Deswegen bin ich da. Und deswegen existieren wir als Gemeinde. Deswegen sind wir als Gemeinde da. Wir existieren, damit Menschen Gott begegnen. Und ich will uns einladen, dass wir das für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde ganz neu ergreifen. Sagen, ja, genau. Und wenn ich morgen in die Schule gehe, dann gehe ich mit dem Gedanken, du wirst heute Gott begegnen, wenn du mir begegnest. Mein Lehrer, dem wird Gott begegnen, wenn er mir begegnet. Meine Familie, meine Ehefrau, meine Eltern, meine Klassenkameraden, meine Arbeitskollegen, wo auch immer ich hingehe, da werden Gottesbegegnungen stattfinden, weil ich dort bin, weil die Leute mir begegnet sind. Versteht ihr, seid alles so ruhig? Versteht ihr? Das ist unser Grund, das ist unser Kern, das macht uns aus. Was anderes hat uns Gott gar nicht mitgegeben, sondern wie der Vater mich gesandt hat, damit ich Menschen begegne, so sende ich euch, damit Gottes Begegnungen möglich sind. Wie auch immer die aussehen. Das mag manchmal einfach nur ein Lächeln sein. Es wäre schon mal nett, wenn einem im Lidl jemand anlächelt. Auch im Kampf um die Desinfektionsmittel. Dass wir den freundlich führen. Wäre ja auch mal was. In Australien gab es Zeitungsberichte, dass sich Leute ums Klopapier geschlagen haben in den Einkaufsläden. Ja, die Panik hat auch Australien ergriffen. Wir haben uns, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht darum geschlagen. Aber wenn ich die Nudelregale andenke, denke ich, heieieiei. Ich hoffe, wir Christen sind besser drauf, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sind nicht von der Angst getrieben, sondern Vertrauen in den Gott. Bitte. Aber wisst ihr, ich gehe in den Einkaufsladen und ich sage, okay, die Person wird jetzt Gott begegnen, durch mich. Deswegen bin ich da. Deswegen bin ich heute Morgen einkaufen gegangen. Deswegen bin ich heute Nachmittag in die Schule. Deswegen gehe ich morgen früh wieder zur Arbeit. Und das sage ich mir immer wieder. Und so starte ich in meinen Tag. Und ich lade euch ein, startet in den Tag. Nehmt es nochmal neu für euch an. Und messt auch euren Tag daran. War ich jemand, der Gottes Begegnung möglich gemacht hat? Oder war ich jemand, der eher meine Abgründe gezeigt hat oder einfach nur eine Maske gezeigt hat. Ich lade uns ein, der mit der Krone zu sein, dass Menschen Gott begegnen. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh, jetzt sitze ich gerade hier, ist alles nett und schön, Sam, du predigst es immer so nett und so emotional und alles wunderbar, jetzt ist es richtig, richtig gut und ich sage ja und Amen, aber morgen früh sieht es wieder anders aus, weil dann ist ja wieder dieser Chef da oder dieser Arbeitskollege oder was auch immer und nachher muss ich wieder heimfahren und keine Ahnung, was daheim alles ist. Es hört sich im Gottesdienst alles wunderbar an, aber wie soll das zu Hause gelingen? Gute Frage. Relativ einfach. Relativ einfach. Indem ich immer wieder neu die Begegnung Gottes für mich annehme. Indem ich immer wieder neu sage, Gott, begegne du mir. Lass das Grundfundament meines Lebens sein, dass ich aus der Begegnung mit dir und von dir her lebe. Lass das meine Motivation, meine Kraft, meine Freude, meine Hoffnung sein, dass ich mit dir gemeinsam unterwegs bin. Und man kann Gott natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weisen begegnen, im Lobpreis, in der Predigt, im Austausch und so weiter. Ich will heute Morgen uns einladen, dass wir ihm im Abendmahl begegnen. Weil das ist der Punkt, wo Jesus gesagt hat, hier zeige ich euch, welche hohe Priorität die Begegnung Gottes für ihn hat. Ich gebe alles hin, alles, 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 mein eigenes Leben gebe ich hin, damit die Gottesbegegnung wieder möglich ist. Und welch besseren Ort, in die Begegnung mit Gott hineinzugehen, als genau da am Kreuz. Und wir haben es gleich Abendmahl, wird gleich reingeschoben. Irgendjemand kann das vielleicht reinschieben. Merke ich gerade, ich habe es vergessen zu organisieren. Irgendjemand, der da hinten sitzt, sich jetzt angesprochen fühlt. Ja, Sam, super, vielen Dank. Danke. Und wir stellen es einfach hier rein und singen dann zwei Lieder. Und ich will dich einladen, vielleicht mit deinem Ehepartner, vielleicht alleine, vielleicht als Gruppe, wie auch immer. Kommt einfach, nehmt euch, keine Sorge, Einzelkelch, den Einzelkelch weg und nehmt euch ein Stück von diesem Brot weg. Und sagt einfach, Gott, ich will, dass Menschen mir begegnen und dich sehen. Aber ich glaube, mir fehlt die Kraft dazu. Bitte, schenk mir immer wieder neue Begegnung mit dir. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass dein Leib gebrochen wurde, sodass meiner heil werden kann. Danke, dass dein Blut vergossen wurde, sodass meine Sünden vergeben sind. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast, uns zu begegnen und dass wir dir begegnen können. Lass mich darin leben, lass mich darin aufgehen, lass mich das dankbar annehmen mit dem Gebet, ja, so will ich leben. Und dann lass uns diese Kraft und diese Begegnung mit unserem Alltag nehmen. Dazu lade ich an, die Band wird ein, zwei Lieder mit uns singen, dürft ihr gerne mitsingen. Ich sage jetzt nicht mehr Start, sondern ihr nehmt einfach, die Reihen sind ein bisschen eng gestellt, das liegt an unseren Räumlichkeiten, wir haben nicht mehr Platz. Quetscht euch durch, holt euch das Abendmahl ab. Und nehmt es einfach dann für euch in der Gruppe, was auch immer, betet noch gemeinsam, völlig egal. Irgendwann komme ich dann und schließe das Ganze ab, damit es nicht zu chaotisch wird. Wir wollen ja Ordnung bewahren hier, gell? Nein, lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass die Begegnung von dir ausgeht. Dass du alle Schritte hinein in unser Herz gegangen bist. Und dass wir hier heute Morgen sein dürfen und sagen, ja Gott, ich kann mich gar nicht auf dich zubewegen, ich hätte gar nicht die Kraft dazu. Und du sagst, ja, du hast du auch gar nicht. Aber ich kam ganz zu dir. In diese Welt, zu dir. Ich ging ans Kreuz, damit ich diesen Distanz überbrücken kann und jetzt bin ich da. Und wir dürfen einfach dankend Ja zu dieser Begegnung sagen. Denn ja, ich will dir begegnen. Ich nehme es für mich an. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass meine Sünden weg sind und dass ich frei und freudig vor dir stehen kann und gemeinsam mit dir in der Kühle des Abends durchs Leben gehen kann. Und das nehme ich heute Morgen ganz bewusst auch nochmal an. Diese Kraft, die da drin steckt. Und ich preise dich dafür und ich gebe dir alle Ehre dafür. Und dann lass diese Kraft, die wir dort haben, diese Begegnung, auch in unseren Alltag überfließen. Und dass ich einfach spüre, wenn Menschen mir begegnen, dann sehen sie dich. In all deiner Herrlichkeit, in all deiner Freude, in all deiner Gnade, in all deiner Vergebung, in all deiner Liebe. Mach uns zu offensichtlichen Trägern deiner Gegenwart. Und segne uns jetzt für dieses Abendmahl.